im Jahre 1981 mit dem Titel Skandal im Sperrbezirk erinnert wurden. Das war beabsichtigt. In dem Lied geht es um eine Prostituierte mit Namen Rosi. Und Anlass dieses Liedes, und ich muss dazu sagen, die Band nimmt das also sehr sarkastisch aufs Korn. Anlass dieses Liedes war eine Sperrbezirksverordnung der Stadt München. Und mit dieser Sperrbezirksverordnung wollte die Stadt München die Prostitution aus dem Stadtinnenbereich verbannen, verdrängen. Und daraus entstand dieses Lied. Und ich muss gestehen, dass der Titel dieser Predigt mehr Marketing ist, ja, als Inhalt. Inhaltlich möchte ich eigentlich eher an unser großes Thema Spiritualität anknüpfen. Den Bibeltext hatte Bea nun gerade vorgelesen und dort geht es eben um eine Frau. Und viele Ausleger, man muss es sagen, unterstellen dieser Frau, sie wäre eine Prostituierte. Das habt ihr vielleicht auch schon häufig gehört und manchmal auch im Film gesehen. Der Bericht, den wir jetzt gehört haben, nennt ihren Namen nicht. Wir wissen nicht, wie sie heißt. Und für diesen Vormittag und nur für diese Predigt wollen wir ihr einen Namen geben. Rosi. Sie heißt für uns heute Rosi, das macht es mir auch ein bisschen einfacher. Und ich möchte euch eine kurze Einordnung des Textes überhaupt geben. Wir haben 4 Salbungsberichte in den 4 Evangelien. Matthäus und auch Markus berichten von der Salbung Jesu, bei dem sein Haupt gesalbt wird. Und wir können mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es sich um ein identisches Ereignis handelt. Anders ist es bei dem Bericht aus Lukas und Johannes. Und das ist natürlich insofern spannend, weil es hier nicht um eine Salbung des Hauptes, sondern die Salbung von einer Fußsalbung geht. Ob es sich hier um identische Ereignisse handelt, um ein Ereignis, was die beiden Evangelisten hier versuchen zu rekonstruieren, wissen wir nicht. Weil im Johannesevangelium ist es Maria, die Schwester vom Lazarus, die Jesus die Füße salbt. Und dies geschieht im Haus von Simon dem Aussätzigen. Der wohnt in Bethanien, nahe Jerusalem. In unserem Text ist es so, dass es geschieht bei Simon dem Pharisäer. Wir haben keine Ortsbeschreibung und ebenso wenig haben wir eine namentliche Identifizierung der Frau. Aus den vorangegangenen Texten, also vor diesem Text, wissen wir aber, dass Jesus vorher in Kapernaum war und anschließend in Nain. Und Nain liegt sehr weit weg von Jerusalem. Der Name Simon war in Israel sicherlich sehr gebräuchlich und Pharisäer konnten auch aussätzig werden. Es ist also alles möglich. Viel spannender ist allerdings, dass diese Frau in unserem Text als Sünderin bezeichnet wird. Und jetzt komme ich wieder zurück, deswegen auch der Name. Viele Ausleger unterstellen also hier, dass es sich um eine Prostituierte handelt. Davon schreibt Lukas nichts. Er bezeichnet diese Frau als Hamartolos, als Sünderin. Wäre sie eine Prostituierte gewesen, dann hätte er auch Porni schreiben können. Hat er aber nicht. Das ist das Problem. Nun waren natürlich Prostituierte zu jener Zeit Sünderinnen. Das stimmt schon. Das waren Ehebrecherinnen und Betrügerinnen aber auch. Und insofern haben wir eigentlich keine genaue Identifizierung, um wen es sich hier also handelt. Im Johannesevangelium haben wir keine Indizien darüber, dass Maria, also Lazarus Schwester, eine Prostituierte war. Und weil wir das alles nicht mit Sicherheit wissen, ist diese unbekannte Frau für uns heute Morgen Rosi. Jesus folgt einer Einladung zu einem Essen. Simon, der Pharisäer, hat eingeladen. Und Simon war an einem Gedankenaustausch mit Jesus interessiert. Er achtete Jesus und er spricht ihn auch respektvoll mit Meister oder Lehrer an. Aus dem Textzusammenhang, habt ihr gehört, waren auch noch andere Personen an dem Essen beteiligt. Es waren also weitere Gäste anwesend und es ist nun völlig offen, ob es sich um die Kollegen vom Simon gehandelt hat oder möglicherweise auch um den Jüngerkreis. Das lässt der Text offen. Ebenso unbekannt und offen ist, ob an diesem Gedankenaustausch hier im Hause des Simon auch Frauen dabei waren. Wir wissen es nicht. Aus dem damaligen kulturellen und gesellschaftlichen Zusammenhang könnten wir allerdings vermuten, aber das ist nur eine Vermutung, dass es sich um einen reinen Männerkreis gehandelt hat. Ja, einen reinen Männerkreis. Wir schauen also jetzt in die Szene. Da sitzen also jetzt eine ganze Reihe von Theologen und die diskutieren mit Jesus. Und auf einmal kommt eine Frau in diesen Raum, tritt sie in diesen Kreis hinein. Und ja, es ist ein Skandal. Denn Rosi durchbricht mit ihrem Verhalten alle damaligen Verhaltensnormen. Sie hatte überhaupt gar keine Einladung zu diesem Essen. Sie ging aber hin, um Jesus zu treffen. Sie unterbricht das Gespräch dieser Männer durch ihr Weinen. Und jetzt können wir auch wieder nur vermuten, vermutlich gab es vorher irgendein Ereignis, in dem sie mit Jesus in Berührung kam. Möglicherweise hat sie seine Predigten gehört. Möglicherweise gingen Jesu Worte ihr zu Herzen. Und möglicherweise, wahrscheinlich auch ganz stark, hat sie erkannt, dass sich ihr Leben ändern muss. Wie sie bisher gelebt hat und wie sie gesellschaftliche Ablehnung erfahren hat, das sollte sich ändern. Das konnte so nicht weitergehen. Sie wollte jetzt eine Nachfolgerin Jesu werden. Und hier erkennen wir dann auch schon einen wesentlichen Aspekt der Spiritualität. Spirituelle Nachfolge, liebe Geschwister, entsteht nicht in theologischen Diskussionsforen. Nachfolge entsteht dann, wenn wir anfangen, über uns zu weinen. Wenn wir es zulassen, dass der Heilige Geist uns aus unserer Selbstbezogenheit herausreißt, sie erstmal offenbart, uns herausreicht, Horizonte öffnet und wir die Notwendigkeit einer Begegnung mit Jesus erkennen. Alle Handlungen, die Rose jetzt an Jesus vornimmt, haben eine tiefe rituelle und symbolische Bedeutung. Wir wollen sie uns anschauen. Ihre Tränen tropften auf Jesu Füße und sie öffnete ihre Haare, um seine Füße zu trocknen. Ein Skandal. Das war für damalige Verhältnisse ein sehr intimer Vorgang, denn in der damaligen Gesellschaft trug keine Frau ihre Haare offen. Das geschah nur in der intimen Beziehung zwischen Mann und Frau. Und Rosi zeigt durch diese Handlung ihre tiefe Beziehung zu Jesu. Dann fing sie an, seine Füße zu küssen. Ein Skandal. Es war damals und ist auch heute in ähnlichen Gesellschaftsformen nicht üblich, irgendwelche fremden Personen zu küssen. Der Kuss ist Ausdruck einer intimen Beziehung zwischen Mann und Frau oder Ausdruck eines ehrfurchtsvollen Respekts enger Freunde oder Familienangehörige. Das ist der Kuss. Indem Rosi Jesu Füße küsst, bringt sie das zum Ausdruck. Ihren tiefen Respekt gegenüber Jesus. Und dann salbt sie seine Füße mit Öl. Das war eine teure Aktion. Diese kleine Flasche Öl kostete ungefähr ein Jahresgehalt. Das ist ihr Wert. Ein ganzes Jahresgehalt. Und nun salbt sie eben genau seine Füße. Ein Skandal. Salbungen wurden nur und ausschließlich immer nur dann vorgenommen, wenn jemand feierlich in sein Amt eingeführt wurde. Der Ausdruck Messias heißt was? Der Gesalbte. Und mit dieser Salbung bringt Rosi tatsächlich das zum Ausdruck. Du bist mein Gesalbter. Du bist mein Messias. Du bist mein Retter. Und Jesus versteht die Symbolik. Denn macht euch das mal klar. Das, was Bea gerade erzählt hat. Sie kommt rein in diesen Raum und fängt an Jesus herumzufummeln. Und der macht nichts. Nix. Der lässt das einfach zu. Jesus versteht diese Symbolik. Es braucht keine weiteren Worte mehr. Er lässt es geschehen. Er lässt es deshalb geschehen, weil zwischen ihm und ihr bereits eine spirituelle Beziehung entsteht. Eine sehr dichte, enge spirituelle Beziehung. Simon versteht die Symbolik nicht. Für die Anwesenden, die das eben erleben, muss das ziemlich verwirrend gewesen sein. Vielleicht auch peinlich. Es muss peinlich gewesen sein. Vielleicht haben sie auch fremdgeschämt. Da kommt eine wildfremde Frau. Die wird noch nicht mal begrüßt. Da sagt keiner, hallo Rosi, ey, schön, dass du da auch bist. Und wenn sie eine Prostituierte gewesen wäre, was weiß ich? Simon, noch ein schöner Abend heute. Was weiß denn ich? Nein, nichts. Niemand sagt ein Wort. Und niemand reagiert. Es ist selbst Jesus, der nichts tut. Er lässt Rosi machen. Aber alle denken sich ihr Teil. Und ich frage das auch nochmal, was Bea gefragt hat. Wie hättest du denn reagiert? Was hättest du denn gemacht, wenn ich jetzt komme, dir die Schuhe ausziehe, deine Füße küsse und dann einen halben Liter Öl über deine Füße gieße und dir eine Fußmassage verpasse? Was würdest du dann machen? Wie würdest du darauf reagieren? Wie würden wir als Gemeinschaft darauf reagieren? Da wird doch mal einer was sagen. Also wenn eine Frau zu mir in den Männerkreis kommt, zu unserem Männerkreis, rate mal, wie viele Sekunden es dauert, bevor die vor der Tür steht. Das lasse ich mir doch nicht gefallen. Die ja. Die machen nichts. Gar nichts. Da passiert überhaupt gar nichts. Die Anwesenden bekamen überhaupt nicht mit, was zwischen Rosi und Jesus spirituell geschah. Und das wird auch in diesem Selbstgespräch, was Simon führt, deutlich. Was sagt er denn? Jesus, du bist doch ein Nullchecker. Du hast doch überhaupt keine Ahnung. Wenn du wüsstest und wenn du wirklich ein Prophet wärst, dann wüsstest du, womit diese Frau ihr Geld verdient. Und dann würdest du das nicht zulassen. Und ganz ehrlich, ich staune über Jesus. Mach dir nochmal die Situation klar. Da ist eine fremde Frau, die nimmt rituelle Maßnahmen Rituale an seinen Füßen wahr. Und er nimmt das auch wahr und er erkennt das. Und gleichzeitig erkennt er die Unsicherheit und die Betroffenheit von Simon. Also der kann das wirklich erkennen, das eine wie das andere. Die Aufmerksamkeit der einen wie die Aufmerksamkeit der anderen gehören ihm. Und jetzt geht's los. Jetzt erzählt Jesus dem Simon ein Gleichnis. Und dann soll er erkennen, der Pharisäer soll erkennen, was göttliche Gerechtigkeit ist. Am Ende vergleicht Jesus das Verhalten von Rosi mit dem Verhalten von Simon. Und er sagt ihm ja auch, guck mal, Simon, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Du hast mich nicht geküsst und du hast mich auch nicht gesalbt. Ja, und das musste er auch gar nicht. Die Diener hätten letztlich die Füße waschen müssen, nicht Simon. Für einen Kuss gab es überhaupt gar keinen Anlass, weil zwischen diesen beiden Männern gab es keine enge Beziehung. Die haben sich vielleicht ein, zwei Mal gesehen. Das war eine interessante Geschichte. Da wollte irgendeiner mal diskutieren. Das war die Situation. Dann fingst du doch nicht gleich an, was zu küssen. Machst du doch auch nicht. Und es gab auch keinen Anlass zur Salbung. Warum auch? Simon hat doch alles richtig gemacht. Aus seiner Sicht war er doch gerecht. Er war doch gerecht. Aus seiner Sicht war doch sein Verhalten tadellos. Aber was sagt denn Jesus zur Gerechtigkeit der Pharisäer? Ich lese es euch mal vor. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Mit Sicherheit nicht. Was soll das heißen? Er hat doch alles richtig gemacht. War er nun gerecht oder war er nicht gerecht? Naja, der Unterschied zwischen Rosi und Simon besteht darin, dass Simon eine selbstbezogene Religiosität praktizierte und Rosi den Weg einer geistorientierten Spiritualität ging. Der eine traditionsbewusst selbstbezogen, die andere Spiritualität orientiert. Um besser zu verstehen, was Jesus hier meint, müssen wir uns über eine Sache klar werden. Und vielleicht ist die gar nicht so häufig publiziert worden. Der Gerechtigkeitsbegriff, also der Begriff Gerechtigkeit, ist durch die Übersetzung aus dem Hebräischen ins Lateinische umgedeutet worden. Die hebräischen Texte wurden ins Lateinische übersetzt und die lateinische Bibel, die Vulgata, übersetzt das hebräische Wort für Gerechtigkeit mit Justitia. Die Bedeutungsinterpretation des Wortes Justitia in Richtung von Recht, Gericht, Urteil, Strafe füllt nun seit 1500 Jahren den hebräischen Begriff Gerechtigkeit. Aber der biblische Begriff, die ursprüngliche Bedeutung von Gerechtigkeit, hat nichts, aber auch gar nichts mit Justitia zu tun. Gerechtigkeit im ursprünglichen Sinne ist kein Rechtsbegriff. Es ist ein Beziehungsbegriff. Bei der Gerechtigkeit im biblischen Sinne geht es um eine intakte Gemeinschaft. Bei der Gerechtigkeit Gottes geht es um die Integration in eine Gemeinschaft und Beziehung. Gott holt die Ausgegrenzten wieder zurück in eine Beziehung. Gottes Gerechtigkeit wertet die Abgewerteten wieder auf. Gottes Gerechtigkeit ist die Liebe, die wieder integriert, wo vormals ausgegrenzt wurde. da, wo Beziehungen verloren gegangen sind, stellt sie sie wieder her. Gottes Gerechtigkeit gibt Menschen wieder vollen Anteil am Leben. Gottes Gerechtigkeit ist keine verurteilende Größe, sondern eine warmherzig agierende, integrierende Größe. Gerechtigkeit, das ist die Beziehung, das ist die einer Beziehung entsprechende, einer Gemeinschaft entsprechende gemäße Verhaltensweise. Gerechtigkeit, wie Gott sie versteht, fördert das gemeinsame Leben. Gerechtigkeit im Sinne Gottes ist Frieden, ist das Shalom. Und das sind doch auch Jesu letzte Worte an Rosi. Geh hin in Frieden. Gerechtigkeit im ursprünglichen Sinne ist also nicht absolut zu definieren, sondern hängt maßgeblich von der jeweiligen Beziehung ab. Das ist für Normierungsfetischisten ein Problem. Das ist ein Gräuel für die. Das mögen die nicht. Und genau das ist der Umstand, der es Simon in seiner regelbasierten Welt so schwer macht. Nun wirkt die biblische Gerechtigkeit auf zwei Beziehungsebenen. Wir stehen in Beziehung zu Gott und wir bestehen in Beziehung zu Menschen. Und zwischen diesen beiden Ebenen gibt es eine Wechselbewirkung. Das heißt, die Störung auf der einen Ebene hat Konsequenzen auf der anderen. Anders ausgedrückt, meine Beziehung zu Gott soll sich auch in der Beziehung zu Menschen zeigen. Oder noch anders ausgedrückt, wer behauptet, Gott zu lieben, der soll auch Nächstenliebe zeigen. Die biblische Gerechtigkeit ist zuallererst orientiert am Gottes Willen. Und hier erfährt dieser Beziehungsbegriff eine Priorisierung. Zuallererst Gottes Willen und nicht menschliche Regeln. Das war ja die Problematik der Pharisäer. Sie haben ein sehr umfangreiches Regelwerk geschaffen, das menschliche Beziehungen regelt, das Gemeinschaft bestimmt. Und sicherlich auch in guter Absicht. Das wollen wir ihnen auch gar nicht unterstellen. Aber nicht immer deckungsgleich mit dem Willen Gottes. Gesetze normieren Verhalten. Der Sinn von Gesetzen besteht darin, Ordnungsfunktionen herzustellen. Gesetze schaffen Rechtsfrieden. In der Rechtstheorie ist das genau das die Richtung. Gesetze schaffen Rechtsfrieden. Das ist gut so und notwendig. Und damit leben wir auch alle. Ja? Der Vertrag heißt Vertrag, damit man sich verträgt, wenn man sich nicht mehr verträgt. Deswegen heißt der Vertrag Vertrag. Das ist genau so ein Ding. Und dafür haben wir Regeln. Und das ist gut so. Aber nicht in jedem Falle entspricht ein Gesetz, eine Norm, dem ursprünglichen Willen Gottes. Gesetze sind zum Teil auch Kompromisse. Das müssen wir einfach eingestehen. Es sind Kompromisse. Infolgedessen geht die Gottesgerechtigkeit über das Gesetz hinaus oder möglicherweise auch in eine andere Richtung. Und das meint Jesus mit der besseren Gerechtigkeit. Und schon im Alten Testament bringt der Prophet Hosea das auf den Punkt. Was sagt denn da? Denn ich habe Lust, sagt Gott durch ihn, denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Es geht Gott um Beziehung und nicht um Regeln. Liebe und Barmherzigkeit lassen sich nicht normieren. Liebe und Barmherzigkeit lassen sich nicht normieren. Zum Verständnis dieses Prinzips erzählt also Jesus dieses Gleichnis. Und am Ende sagt er, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wir drücken das mal anders aus, dann wird es deutlich. Wem viel vergeben ist, aber wer nicht viel liebt, wer unbarmherzig ist, der ist doch nicht gerecht. Das ist ungerecht. So, und da zeigt sich diese Wechselwirkung. In Rosi begegnet uns eine Frau, die das verstanden hat. Ihre Sehnsucht, in eine heile Beziehung zu Gott einzutreten, lässt sie über ihr Leben weinen. Sie ist vom Heiligen Geist berührt und öffnet ihr Herz. Ihre Liebe zu Gott lässt sie tun, was sie tut. Und das ist nicht normiert. Das war nicht normal. Für Simon und seine Gäste war das schon viel zu viel Heiliger Geist. War ein zu viel. Geht nicht. Das ist nicht viel. Simon lebte in seiner regelbasierten Welt, in seiner religiösen Tradition. Und da war alles schön geordnet. Wirklich. Da war alles normiert. Da gab es für alles eine tolle Regel. Und nach seinen Regeln war er auch gerecht. Er lebte in seiner Selbstgerechtigkeitsblase. Da lebte er. Simon war Pharisäer. Ey, Simon, du bist Pharisäer. Nur mal kurz zur Erinnerung. Du lebst in einer Beziehung zu Gott. Wir dürfen das auch annehmen, dass er das wirklich mit Leidenschaft ausfüllte. Er war mit Leidenschaft Theologe. Und er war ja auch daran interessiert, neue Ideen und Gedanken von Jesus aufzunehmen. Er war leidenschaftlicher Theologe. Aber seine Selbstgerechtigkeit, mach dir das mal klar, seine Selbstgerechtigkeit versperrte ihn den Blick zu erkennen, in welcher jämmerlichen Zustand seine Gottesbeziehung war. Das finde ich hart. Der Selbstgerechte, liebe Geschwister, weint nicht über sein Leben. Das macht der Selbstgerechte nicht. Und manchmal führt mich der Heilige Geist genau an diesen Punkt. Und das zeigt er mir an vielen Stellen, dass ich mehr Simon bin als Rosi. Manchmal zeigt mir der Heilige Geist, dass ich mehr Simon bin als Rosi. Vielleicht geht es dir auch so. Ich kann mich wirklich über vieles aufregen. Ich kann mich über mich selbst aufregen und über andere. Und ich habe keinen inneren Frieden. Ich habe keinen Frieden. Und genau in solchen Momenten klopft der Heilige Geist bei mir an und sagt, hallo Berti, lass uns mal reden. Machen wir uns nichts vor. Nicht alle Lebensumstände lösen sich im Wohlgefallen auf. Und manche Umstände und Historien sind brutal hart. Ja, sind brutal hart. Aber zu glauben und darauf zu vertrauen, dass der Heilige Geist auch in schwierigen Lebensumständen hineinwirkt oder Lebenstraumata auflösen kann, ist doch der erste Schritt, dass Hoffnung in uns aufblüht. Und das nenne ich erlebbare Spiritualität. Ich wünsche dir, dass du das aus diesem Gottesdienst mitnehmen kannst. Ich wünsche dir, dass der Heilige Geist dich an diesen Punkt führt, an dem du deine Worst-Case-Fantasien ablegen kannst, deine Ängste loslassen kannst und zum Frieden kommst. Ich wünsche dir, dass du deine Traumata überwindest und zum Frieden kommst. Ich wünsche dir von Herzen den Segen der Barmherzigkeit, der dich von Selbstgefälligkeit und Selbstbezogenheit befreien kann und du zum Frieden kommst. Ich wünsche dir die jubelnde Freude über die Erkenntnis, wie der Heilige Geist in dir und in anderen wirkt und du zum Frieden kommst. Geh hin in Frieden.